Es ist nur anständig, auch die unter euch zu begrüßen, die aus irgendwelchen für mich nicht nachvollziehbaren Gründen nicht in Landeskirchen sind. Darf ich euch bitten, mal aufzustehen, auch ihr glaubt? Herzlich willkommen. Ich bin ein erwachsenbildnerischer Niete und bitte euch darum, die, die ein Blöckchen haben, Folgendes aufzuzeichnen. Ein Dreieck. Im einen Ecke der Name Stefan oder Stefanie, je nachdem. Im zweiten Ecke Peter oder Petra, je nachdem. Und im dritten Johannes, was übrigens auf Russisch Ivan heisst. Oder Hanni, je nachdem, was euch passt. Also Stefan, Peter und Johannes, Hans. Mein Thema ist, Christus ist mein Risiko. Das ist eigentlich auch alles, was ich heute weitergeben möchte. Ich möchte es nur noch ein bisschen erklären. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, 2015 ist ein schreckliches Filmchen durch die Welt gegangen. 21 Menschen, die am Strand von Libyen umgebracht wurden. Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen. Ich habe es leider gesehen, ich bekomme es nicht mehr aus dem Kopf weg. Es waren 20 Ägypter, Kopten. Und einmal aus Schwarzafrika, wahrscheinlich ein Ghanese oder jemand aus Tschad, da ist man nicht ganz sicher. Und die sind umgebracht worden, weil sie bis zum Schluss nicht abgelassen von Christus. Und man hat sie noch gefragt im letzten Moment, wollt ihr dem Christus abschwören oder nicht? Und sie haben gesagt, nicht. Und der Schwarze hat gesagt, ihr Gott ist mein Gott und ist auch mit ihnen geköpft worden. 21 Leute, seitdem hat man in Ägypten extra eine Kirche gebaut für die. Man hat sie aufgenommen ins Synaxion, also in den heiligen Kalender der Kopten. 21 junge Männer, die bis zum Schluss zu diesem Namen sind gestanden. Und wenn ich dann höre, Christus ist mein Risiko, oder mir das selber sagen, dann denke ich, okay, das ist jetzt die Spannbreite von dort, wo man alles gibt. Der Märtyrertod stirbt und am anderen Ende, wo man als Landeskirchler eine relativ komfortable Position hat, einen Arbeitsvertrag, für das man die Verkündigung macht. In dieser Spannbreite innen sind wir. Und in diesem Dreieck, das ihr jetzt zeichnet, müsst ihr noch eine Person mehr zeichnen, nämlich euch in die Mitte, ich. Jetzt können wir mal schauen, zu was man so neigt. Zeitenweise neigt man sicher zum Stefan. Der Stefan, Stephanus, das war der erste von den Märtyrern. Den feiern wir kurz nach Weihnachten. Stephanstag, der erste Diakon übrigens, nicht irgendwie ein ordinierter Pfarrer, schon gar kein Landeskirchler. Ein Diakon, der ist hergestanden im Moment, wo man ihn gefragt hat, ja, stehst du zu dem Jesus Christus oder stehst du nicht zu ihm? Hat er gesagt, ich kann nicht anders, ich stehe zu ihm. Was seine Botschaft ist, ist ein gutes Evangelium, eine gute Botschaft, ein Euangelion. Ich kann nur dazu stehen. Und die Leute waren so in Rage, dass sie ihn vor die Stadt genommen und gesteinigt. Also, es gibt sicher die Momente, wo wir uns einen wahnsinnigen Mut spüren, wo man aufsteht und sagt, jawohl, das ist es, ich glaube. Und auch wenn ihr das alle blöd findet, wir stehen dazu. Die Momente gibt es, die kenne ich auch in meinem Leben, sie sind nicht allzu häufig, aber sie kommen vor, dass man so hersteht. Das Martyrium ist nicht etwas, das man suchen sollte. Die das suchen, sind wahrscheinlich schon auf dem falschen Weg. Aber in dieser gesicherten Lage, wo wir im Westen sind, sollten wir nicht vergessen, die ganze Zeit, quasi an jedem Tag, kommt irgendjemand auf der Welt jemand rum, der in der Nachfolge von Jesus Christus sagt, ich gehe nicht weg, ich bleibe bei dem. Die Märtyrer und die Märtyrerinnen sind durch all die Jahrhunderte die gewesen, wo viele Leute haben gesagt, wer der kann glauben, der kann nicht dem kleinen Ort, wo ich bin, wenigstens auch noch dazustehen, zu dem Christus. Der Stephan, der Stephanus, einer von diesen Drüeg. Jetzt gibt es dummerweise noch den Petrus. Der ist einem ein bisschen näher. Petrus ist der, der der Mut eben auf der Skala von 1 bis 10 dann ganz gross ist, wenn niemand zulässt. Und ein bisschen weniger hoch, wenn man zulässt. Jesus hat ihm es vorausgesagt, dass er dem entscheidenden Moment nicht wird herstehen. Das hat ihn sehr gekränkt. Und genau so ist es gekommen. Dreimal nicht können dazustehen. Und der Hahn krähte. Und Petrus weinte fürchterlich. Wenn es diesen Namen gibt, und das ist bis heute einer von den beliebten Namen, der Peter, dann nehmt doch mit, wenn euch das so passiert, dann ist das völlig normal. Es passiert allen, die in dieser Nachfolge stehen. Und noch der Strammste passiert. Es sind nicht alle dazu geboren, vor den Leuten auch noch mutig zu sein. Petrus ist ein Teil von diesem Weg und er steckt uns allen an. Also das Pendeln zwischen ein bisschen Stephan und ein bisschen Peter, das ist normal, es ist schon biblisch. Der Jesus, den wir nachfolgen, hat es schon voraussagen können und wahrscheinlich weiss er es von jedem von uns auch schon. Wenn wir herstehen können und wenn wir nicht herstehen können. Und er weiss auch, dass es weh tut, wenn man es nicht kann. Und dann kommt noch der Ivan, der Hans, der Johannes, der Lieblingsjünger. Der es gerne so ein bisschen eben gemögig hat. Als Landeskirchler denkt man etwa, es sind auch ein bisschen die Freikirchler. Der Jesus, der ist einfach immer ganz nah. Die haben eine enge Beziehung. Sehr eindrücklich für mich zum Sehen. Ist mein Freund, ist mein Bruder. Jesus ist ganz nah. Und ich glaube auch, dass der Johannes eine wichtige Figur ist für uns alle. Die Nähe müssen wir suchen. Die glückt nicht allen Leuten gleich gut. Aber die Nähe zur Person von Jesus. Unser Gott ist Mensch geworden, er ist Person geworden. Das ist nicht einfach eine Idee. Unser Gott hat sich hineingegeben in die hässliche Welt und ist seinen Weg gerade gegangen, kommt es wohl. Also die Nähe zu dem Mensch, der das gemacht hat, der nicht aufgegeben hat und der das Kreuz eben auf sich genommen hat, die Nähe muss man suchen zu einem Mensch gewordenen Gott. Also liebe Freikirchler, ihr habt da meine volle Bewunderung, wenn ihr das macht. Aber ich hätte da noch eine Frage. Der Jesus ist nicht nur ein Mensch. Das war von Anfang an ein Streit in der Kirche, dass er eben nicht nur ein ganz Mensch, sondern auch noch ganz Gott ist. Also zu viel Nähe hat er dann nämlich eigentlich nicht wollen. Zu viel Nähe war ihm unangenehm, weil er wusste, ich bin nicht wieder alle Seite. Und der Jesus, der nicht der Freund, der Buddy, der Nachbekannt, mein innigster Begleiter ist, der Jesus Christus, der ist auch wahr. Und in dieser Spannung sollten wir bleiben. Man kann nicht nur Johannes Jünger sein. Wir bezeugen auch einen Gott, der ist aus dieser Welt rausgegangen, der verstanden ist und der jetzt nicht in der gleichen Art hier ist. Und wir müssen ihn wieder neu suchen. Also der Jesus, der uns fremd ist, der eben Christus ist worden, den gibt es auch. Wer von euch hat ein Fischchen hinter dem Auto? Jetzt müsst ihr dazu stehen, kommt. Es sind nicht mehr so viele wie vielleicht vor 10 oder 20 Jahren, es fällt mir auf. Es hat nicht mehr so viele von diesen Fischchen. Ich möchte ein bisschen Werbung machen für das Fischchen. Weil das Fischchen eigentlich genau das sagt, was ich jetzt probiert auszudrücken. Das sagt nicht nur Jesus, sondern es sagt, Jesus Christus, Theou Hyos Soter. Jesus Christus, der Gottessohn, der Heiland. Der Ausdruck Christus hat immer schon geheißen, es ist mehr als ein Mensch. Es ist ein Gesalbter. Es ist Gott selber. Ich habe einen Freund, der ist katholischer Priester. Und jedes Mal, wenn er im Tabernakel vorbeiläuft, verbeugt er sich. Und jung und dumm, wenn ich auch mal war, habe ich ihn ausgelacht. Er sagt, was soll das? Er sagt, weißt du, wenn ich mich dort verbeuge, vor Christus, dann verbeuge ich mich nie sonst. Und ein paar Mal am Tag denke ich daran, nur bei dem, sonst bei keinem. Und seither habe ich mir das Lachen über Brüche von anderen Kirchen so ein bisschen abgewandt. Vieles von dem, was wir als Protestanten nicht so ausdrücken können, nicht so zeigen können, ist in anderen Kirchen einfacher zu zeigen. Manchmal bis zum wiederholten Ritual, wo die Leute gar nicht wissen, was sie eigentlich machen. Aber ich möchte uns Mut machen, uns Protestantinnen und Protestanten, dort auch zu schauen. Ökumene mit anderen zusammen zu machen. Es ist eine Schatzsumme, die wir alle brauchen und sie brauchen uns auch. Das führt mich noch zu dem letzten Teil, der Jesus, der unser Risiko ist, der Christus, der hat eine liturgische Seite. Und liebe Schwestern und Brüder, wir sind schwach auf der Brust, dass die Liturgie angeht. Das ist jetzt nicht unsere Stärke. Ich weiss es noch, als ich als Konfirmant in Bern im Münster war, hat es geheißen, der Gottesdienst ist fertig, wer noch ins Abendmahl will, kann sitzen bleiben. So viel haben wir verstanden von dem, was Jesus selber eingesetzt hat, als Ort vom gemeinsamen Feiern, wo man wartet bis auf seine Wiederkunft. Also, dass wir mehr miteinander Abendmahl feiern, das möchte ich euch sehr ans Herz legen. Weil dort drin etwas passiert, was nur im Abendmahl so passieren kann. Haben wir das vorgenommen, und der Freikirche mindestens das auch noch loszuwerden. Abendmahl ist wichtig. Abendmahl ist wichtig für uns. Und eure Kraft, die ihr hineingebt, mit eurem starken persönlichen Glauben, kann dort auch gemeinschaftlich werden. Dass es dir hineingebt, die Ökumene, ist die ganz persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Das ist nicht in allen Konfessionen so ausgedrückt. Das ist unsere oder eure Stärke. Gebt es ihnen. So, ich abschließe. Der Stefan, der Peter und der Hans. Und in der Mitte innen seid ihr noch immer. Und ihr müsst wissen, die alle sind in der Kirchengeschichte real gewesen. Die hat es immer gegeben, die wird es auch immer geben und die stecken jedem von uns. Und wo unser Weg durchgeht, wissen wir nicht. Aber einen Weg von vornherein wollen ausschliessen von diesen drei, das steht uns nicht zu. Gott selber sagt, wo eure Berufung ist. Und ihr könnt auch nicht ausschließen, dass ihr Stephanus werdet. Das wissen wir alle nicht. Wir wissen nicht, ob die Zustände, wie sie jetzt in Westeuropa sind, so bleiben. Die Religionsfreiheit so bleibt, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass wir Brüder und Schwestern haben, knapp 3 Flugstunden von hier, wo jeden Tag, wenn sie ins Gebet gehen, nicht sicher sind, ob sie gesungen haben, heimkommen. Christus ist mein Risiko. Liebe Schwestern und Brüder, das ist, was ich noch sagen wollte. Und danke, dass du dir Zeit genommen dafür.
Ja, wir kommen zum Mutstuhl. Genau, und das Mal machen wir ein bisschen anders. Ich werde 1-2 Fragen an Gottfried Locher stellen, aber auch ihr alle habt die Möglichkeit, grundsätzlich auch eine Frage zu stellen. Wir haben da 2 Leute, die mit Mikrofons werden rumlaufen und dann dürfen die Vertreter auch von euch dann direkt an Gottfried Locher eine Frage stellen. Ich würde vielleicht mal anfangen. So, Landeskirche, da kommen mir sehr viele Wörter in den Sinn, wenn ich das höre. Ah, sehr viele positive Wörter. Jetzt, Risiko wäre wahrscheinlich nicht bei meinen Top 10 gewesen. Wie bringen wir das zusammen? Landeskirche, Risikobereitschaft?
Also, das stimmt, glaube ich. Dann muss ich dir recht geben. Das war bis jetzt nicht das, was wir damit haben müssen umgehen müssen. Mindestens äußerlich wenig Risiko gehabt, aber die Zeiten sind am Ende gegangen, das sieht man überall. Ihr seid hier in einem Kanton, wo es noch sehr stabil ist, aber geht nach Basel oder nach Genf, die ehemalige grosse Reformationsstädte, wer dort will, noch wahrgenommen worden, der muss ein Bekenntnis ablegen. Der muss sagen, an wen er glaubt. Da ist keine äußere Sicherheit mehr da und man weiß auch nicht, ob man mit dem überleben kann. Aber dass die Kirche einfach eine vom Staat gewollte Grösse ist, die bleibt, das können wir uns abschminken, das wird für unsere Kinder nicht mehr stimmen.
Und was hat denn jetzt das für ein Fazit? Was ziehen wir daraus für ein Fazit? Was muss die Landeskirche machen, dass sie
Zukunft hat und wir Freikirchler vielleicht auch.
Also es ist dringend, dass wir diesen angeblichen Graben überwinden. Also ihr wisst ja, die, die hier sind, die kommen von beiden Seiten, ihr wisst, dass die Sehnsucht nach Jesus Christus innen und aussen an den Freikirchen oder Landeskirchen da ist. Wir müssen die zusammenbringen, die das wollen, die miteinander den Christus bezeugen wollen. Und ich habe es probiert zu sagen, das hat eine individuelle Seite, aber es hat auch eine gemeinschaftliche. Wir müssen miteinander Gottesdienst feiern. Und der Typ, wie ich heisst, das heisst auch Abendmahl. Wir müssen miteinander feiern, wenn wir zeigen, dass wir zusammengehören.
Warum? Und warum ist das wesentlich? Warum müssen wir zusammen feiern? Das kann doch jeder für sich feiern.
Aber nicht, wenn er die Bibel liest. Wenn er die Bibel liest, hat er dort den Jesus, der uns alle in eine gemeinsame Nachfolge ruft. Und wo der auch eben eine Form gibt. Es ist ja nicht nur das Abendmahl, aber es ist immer auch das Abendmahl. Also wir haben da keine Wahl. Und wir sollten uns auch mal davon lösen, ob es das hilft, gross zu werden oder nicht. Das ist nicht unser Thema. Ob wir stark und gross sind, ist nicht unser Thema. Und ich müsste im Umgekehrten sagen, gross und stark sein ist für die Kirche immer eine Bedrohung gewesen. Das ist nicht eine Hilfe. Das ist nicht eine Hilfe, weil es einem ablenkt in alle Richtungen, weil es einem Sicherheit gibt, weil einem wegnimmt vom Bekenntnis. Eine starke Kirche hat inhaltlich mehr Probleme als eine äußerlich schwache.
Wenn gross und stark sein nicht das Thema ist, was ist es dann? Was ist das Thema?
Grösse ist immer zuerst innere Grösse. Also es fängt bei dem an, was hier zum Ausdruck kommt, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, aber eben auch eine gemeinschaftliche, dass wir miteinander unterwegs sind und das auch zeigen. Im Alltag, in den Werten, die wir weitergeben, und in einem Begriff, der vielleicht so ein bisschen aus der Mode ist gekommen, aber das wäre Rechtfertigung oder vielleicht müsste man moderner sagen, gegenseitig verzeihen. Wir haben es gehört von René Winkler, oder? Wenn man nur noch die würde machen, die fehlerfrei sind, ja, dann wird es ziemlich leer in unseren Kirchen. Wir müssen wissen, dass wir alle, die hier arbeiten, Fehler machen und Vergebung brauchen. Und diese Vergebung einander schenken, ich glaube, das bringt uns auch zusammen.
Jetzt nehmen wir eine Frage von euch. Wer möchte gerne eine Frage stellen? Müsst ihr vielleicht aufstehen oder so, dass man die Person schnell findet? Das braucht jetzt ein bisschen Mut. Du kannst einen Mut-Button gewinnen, wenn du eine Frage stellst. Tina, jawohl, hat schon einen. Der hat schon brennende Watten im Mund gehabt heute.
Die Mutigen sind immer die gleichen.
Bitte. Ja, eine Frage an Gottfried Locher. Ich selber bin aus der Landeskirche. In der Begegnung mit Leuten, wie die dich nicht kennen, wie tust du dich dort als Christ out? Oder out ist ja heute als Christ wahrscheinlich nicht so prickelnd und nicht unbedingt so cool. Aber wie können wir uns dort im Alltag mehr Mut nehmen und uns als Christen wirklich auch outen? Hast du da irgendwie einen Tipp?
Es ist vielleicht ein bisschen wie bei Freundschaft. Also wenn man jemanden Neues kennenlernt, ist man zuerst mal, ausser gerade hier drin, ist man per se. Und dann nach einem Zeitchen macht man per du. Und dann fängt man sich an, wie ein bisschen verletzlich machen. Man fängt sich an, zu zeigen. Also ich würde jetzt nicht beim Ersten, den ich im Tram begegnen will, meinen Glauben um die Ohren holen. Aber jemand, der mir wichtig ist, dem würde ich es wollen, anfangen aufzutun, was mir wichtig ist im Leben. Ich würde mich auch zu dem Christus bekennen. Ich glaube, das ist ein sprachlicher Akt. Man muss das auch sagen. Das Fischli. Jesus Christus, Theou, Hyos, Soter. Man muss es sagen. Das Bekenntnis muss auch immer wieder wörtlich werden. Unsere Kirchen, wir sind jetzt dran im Kirchenbund, müssen es auch zeigen. Unser neues Logo wird wieder ein Kreuz sein. Wir möchten zeigen, wenn wir nachfolgen. Alle die Sachen, die nicht mehr Mode sind, es darf uns nicht kümmern, ob es Mode ist oder nicht. Was uns muss kümmern, ist, ob es verständlich ist, ob es einleuchtet. Oder so ein bisschen Römer 1,16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wir schämen uns zwischen des Evangeliums. Wir verpacken sie allerlei Sozialethik, interreligiösen Dialog, wo wir nicht klar machen, wer wir sind. Wertediskurs. Man kann christliche Kirchen bestens leben ohne Christus. Und dass das Wort christlich von dieser Person kommt und die Person immer auch ein Geheimnis bleibt. Wir können das nie ganz fassen. Oder? Wir können nicht sagen, Christus war so gewesen. Nicht einmal ein Freikirchler kann das. Und ich sowieso nicht. Wir können es nicht, oder? Aber jeder von uns hat etwas entdeckt an diesem Christus, das der andere noch nicht gesehen hat.
Jetzt noch mal schnell zu dieser Fischli-Sache, weil du jetzt schon das zweite Mal erwähnst. Also irgendwie im 91 hat jeder einen Fisch auf dem Auto gehabt, und das hat uns ja eigentlich nicht den Ruf von wahnsinniger Weltoffenheit und Attraktivität verpasst, sondern eher von einer abgrenzenden Fischli-Sekte, Christentum, die oberfrommen Fischli-Typen halt. Also das wird es ja auch nicht können sein, dass wir jetzt einfach alle heimgehen und einen Fisch aufs Auto kleben.
Ich könnte jetzt nicht sagen, dass das falsch wäre, aber nein, genau so war ja das Image dann, das sind einfach die Frommen. Und ich probiere zu sagen, wer dir genau her schaut, der kann nicht einfach abgetan werden als ein Frommen, weil da ist die ganze Theologie steckt drin. Jesus als Mensch, Jesus als Gott, zwei Naturenlehre, alle die Fragen, die damit kommen. Das Fischli-Symbol ist alles andere als banal. Und ich glaube, in den 90er Jahren hat man es banalisiert. Ihr könnt auch anders, ihr könnt auch ein Kreuz tragen oder ein Hugenottenkreuz. Was ihr nicht könnt, ist nicht zeigen, dass ihr in der Nachfolge von dem Christus steht.
Ja, wenn du erwähnst, warum laufst du eigentlich die ganze Zeit mit, jetzt nicht, vielleicht drunter, aber mit dem Hugenottenkreuz rum?
Ja, das jetzt, glaube ich, mehrfach probiert zu sagen. Es hat... Gut, einem Christoph sollte man nicht widersprechen, weil der Christus trägt, der Christophoros, das ist eine wichtige Person.
Dankeschön.
Aber es hat Zeiten gegeben, da war das nicht nötig, oder? Die Schweiz ist noch vor 50 Jahren ist sie klar christlich gewesen. Eine theologische Fakultät, in Zürich heisst theologische Fakultät, und es ist klar, es ist eine christlich-theologische Fakultät, das ist nicht etwas anderes. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei und man muss niemandem seinen Glauben aufdrängen, aber man muss doch den Mittelweg finden zwischen Frömmigkeitsstufe 1, wenn jemand, nicht Frömmigkeit, Mutstufe 1, wenn jemand zulässt, und Mutstufe 10, wo man immer gleich anschreit als erstes und sagt, ich bin der Christ. Also irgendwie muss man dort den Mittelweg finden und ich meine, das ist die Zeit, wo ein bisschen mehr Sichtbarkeit die kommt jetzt.
Wir nehmen eine weitere Frage, da hinten haben wir eine Dame.
Ja, egal ob Petrus, Stephanus oder Johannes, sie haben ja alle ein Feuer für Jesus. Also ich erinnere mich an Weihnachten, da war ich in einem Gottesdienst gewesen. Und irgendwann habe ich die Predigt gehört und zumal habe ich gefragt, wo ist das Feuer, das unsere Herzen anzündet? Und habe das meinen Neffen gefragt, den Atheist, und dann sagt er zu mir, vielleicht sind es einfach zu viele Worte. Ja, wo ist das Feuer?
Viel Wort. Oder was?
Der Atheist hat gemeint, das sagen vielleicht zu viel Wort. Ist es denn so? Leidet uns ein Feuer unter zu viel Wort oder wo ist das Feuer?
Zuerst mal zu diesen Personen nochmal. Erfolg oder Misserfolg sagt nichts über euren Glauben. Dass der Petrus einen Misserfolg hat gemacht, das sagt nichts über seinen Glauben. Er hat es probiert. Es sagt nur, dass Petrus ein Mensch ist und nicht mehr als ein Mensch. Ich finde das extrem entlastend und fühle mich mit Petrus mehr verbunden als mit Stefan. Dass wir eine Wortlastigkeit haben, das sagen uns andere Konfessionen häufig. Also wenn ihr in einen Gottesdienst zu mir kommt, dann bekommt ihr hoffentlich gute Theologie, aber es geht alles über den Kopf. Es geht alles über den Kopf. Ich erlebe hier schon mehr Emotionen. Auf jeden Fall, und ich kann es nur noch mal sagen, ich bin sowieso langweilig, will immer das Gleiche sagen, mit einem Abendmahl hat man noch mal eine neue Form von Nicht-Kopf, von Erlebnis miteinander. Sucht die Formen, die nicht übers Wort gehen. Ich glaube, da hat er recht. Darum das Bekenntnis, ich habe es gerne zu lange, altapostolische, aber wenn ihr das nicht wollt, dann sagt einfach Jesus Christus. Nicht nur Jesus und nicht nur Christus. Das ist das Bekenntnis.
Was ist das Wesentliche am Christus?
Also zuerst das Wort, der Gesalbte, mal zu anzeigen, da kommt ein neuer König. Ein König in Schwäche. 1. Korinther 1, 23 bis 25. Noch das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Da kommt einer, der das Königstum in Schwäche lebt. Und zu dem Ja sagen und in dieser Nachfolge stehen, das müssen wir alle selber, oder? Wir wissen, die jetzt wie ich so über 50 gehen von meinen Kindern als irgendwie noch immer zwischen Pensionsalter und sowieso irrelevant angeschaut werden. Die merken, die Kräfte gehen weg. Und unsere Zukunft ist das Kräft ganz weg. Und diesen Weg zu machen und zu wissen, es kommt nach etwas von einem Königtum, das genau nur durch diesen Weg zu erreichen ist, das hat der König gebracht. Und das Verneigen vor dem Tabernakel von meinem Priesterfreund, das gehen wir als Bild nicht mehr raus. Das ist der einzige König, den wir uns verneigen.
Wir nehmen eine weitere Frage, vielleicht mal aus dem Ecke. Und nachher dann oben. Jetzt hier hin und nachher oben.
Wie geht man um mit einer Pfarrerin im Dorf, die ganz klar sagt, sie die Freikirchler rausgeht, die mitarbeiten und quasi die Allianz Mitarbeit künden und sich dort ganz klar abgrenzen will, ja, als Freikirchler?
Jedes Mal einen Tipps geben, wie man noch immer so umgehen mit etwas, im Holz, man in den Medien das wieder um die Ohren. Glaube, Liebe, Hoffnung, also zeigen mal selber das Bekenntnisleben, oder? Das macht auch Angst, das müsst ihr verstehen. Ich bin auch in einer Kirche, wo man nicht genau weiss, wie weiter, wir alle sind im Suchen. Und die Leute laufen links und rechts davon. Das macht einem Angst. Und die Angst in dieser Pfarrerin auch wahrnehmen, sie möchte es ja auch gut machen, sie möchte die Gemeinde aufbauen. Und jetzt kommen da Leute, die eine Stärke demonstrieren, und das kann Angst machen. Ich glaube, ich kann nur so viel sagen.
Hier oben haben wir eine gehabt. Ja, sonst musst du es rufen und ich wiederhole es.
Ich habe reformierte Freunde, ich wohne in Bern, die im Haus der Religionen aktiv sind, was ich sehr einen spannenden Ort finde. Und ich würde es noch wundern, ein paar Worte von Ihnen zu hören, Herr Locher, über interreligiösen Dialog.
Also er hat Freunde, die sich beim Haus der Religionen in Bern engagieren und fragen, was man könnte lernen für interreligiösen Dialog.
Also die erste Antwort, das ist nicht anders. Ihr könnt keinen interreligiösen Dialog ehrlich machen, wo ihr nicht Jesus Christus sagt. Und meine Wahrnehmung ist, dass die Muslime genau das auch wollen. Also ich kann jetzt mal von dem speziell reden. Die sind satt, irgendeine weichgespülte Art von westlicher, unbenannter religiöser Frömmigkeit zu hören. Die möchten wissen, was wir glauben, was wir nicht glauben. Die Muslime haben eine starke Maria- und Jesus-Frömmigkeit, das dürfen wir nicht vergessen. Jesus spielt eine wichtige Rolle, Maria auch. Der Unterschied ist Jesus, aber nicht Christus. Und das nicht zu benennen, also wie übrigens in jedem Gespräch, ich bin ein Freund von Klarheit. Das gibt schwierige Gespräche möglicherweise und es gibt Streit. Aber ich sage auch, schau, streiten tue ich nur mit Freunden. Bei den anderen lohnt sich die Zeit nicht. Und mit Muslimen, die Muslimen sind uns wichtig, sie sind so nah, sie haben uns über Jahrhunderte begleitet. Im Nahen Osten sind Freundschaften unter den Religionen wichtig für das Zusammenleben. Wir müssen das hier auch fördern. Die Muslime werden wachsen in der Schweiz. Und wir müssen einen Weg finden mitnehmen. Was wir nicht können, ist auf Christus verzichten. Und wenn wir da klar sind, glaube ich, dann haben wir einen gangbaren Weg. Jetzt gibt es noch andere interreligiöse Dialog. Der christlich-jüdische, finde ich, der braucht im Moment nicht viel Kommentar. Der funktioniert gut. Allerfalls ist es so, dass die Juden im Moment sich unter Druck fühlen, wieder. Sie sagen mir das so. Sie fühlen sich bedrängt, dass sie einen neuen Antisemitismus bekommen. Das sollten wir sehr ernst nehmen. Das sollten wir ernst nehmen und schauen, wie wir dem entgegenwirken können. Aber der grosse interreligiöse Dialog, den führen wir gar nicht mit Religionen. Den führen wir mit dem Atheismus oder mit dem Agnostizismus oder mit all diesen Spielformen. Denn Menschen ein Ärgernis und eine Torheit. So, das ist so. Das ist immer schon so gewesen. Da glaube ich, hilft auch einfach viel Liebe, gutes Beispiel. Probieren das vorzuleben, was wir in der Nachfolge sehen. Wissen, dass wir gerne wieder scheitern. Und des Weiteren ist es dem Herrgott seine eigene Sache, da mal eine Auflösung zu bringen. Das können wir nicht.
Ich würde gerne noch schnell auf eine persönlichere Ebene kommen. Du bist letztes Jahr relativ viel in den Medien vorgekommen. Also das ist sowieso immer ein bisschen der Fall, wenn man ein Amt hat, wie du hast. Aber letztes Jahr war es ein bisschen häufiger und vielleicht auch ein bisschen kritischer als so durchschnittlich. Wie schaust du auf das letzte Jahr zurück?
Es war ein Wechselbad der Gefühle. Auf jeden Fall. Die Wahlen waren schwierig. Man hat auch schnell gesehen, es geht sicher um Personen, aber es geht um Richtige. Ihr habt jetzt gehört, wo ich stehe. Und wenn man das laut sagt, hat man nicht nur mehr Gesellschaft Ärger. Ja. Also es ist ein Richtungskampf vermischt mit Persönlichkeiten, die so und so kantig waren, auf jeden Fall. Das hat mich sehr mitgenommen. Hat auch meine Familie mitgenommen. Mal zu erleben, wie das ist, wenn so eine Medienwalze über ihm geht und man kann eigentlich nichts machen. Aber das Jahr hat anders aufgehört. Das Jahr hat aufgehört mit der Annahme von unserer neuen Verfassung. Für die habe ich jetzt also die besten Jahre von meinem Leben dran gegeben, dass der Schweizer Protestantismus eine neue Kirchenverfassung bekommt. Wir heissen neu auch, Evangelisch-Reformierte Kirche Schweiz, nicht mehr da Dachverband. Wir haben einen Text, der heisst, wir teilen den Glauben mit der gesamten Christenheit, wie er in den alten Bekenntnissen steht, plus die reformatorischen, plus neue. Wir haben einen Auftrag, der auf der ersten Ziele heisst, Evangeliumsverkündigung in Wort und Tat. Also Sachen, die ich finde, hey, jetzt können wir loslegen. Und jetzt wollen wir schauen, wie lange wir mich noch dabei loslegen lassen, sonst müssen halt die anderen.
Jetzt hast du da von gewissen Sachen erzählt, jetzt gerade, wo sich aus deiner Sicht positiv entwickelt haben. Man hat aber auch können lesen, du hättest Bischof werden und sagst jetzt, man hätte dir das jetzt nicht zugestanden, das Bischofsamt hat es nicht in die neue Verfassung geschafft. Bist du da jetzt ein bisschen zu viel Risiko eingegangen? Hat man da eins auf den Finger gegeben oder wie müssen wir das interpretieren?
Nein, ich glaube, wir haben in dieser Verfassung genau das erreicht, dass man eben auch ein Personalsleitungsamt hat neu. Es ist eine alte Weisheit oder Wahrheit, dass ich finde, es müsste auch im Protestantismus Bischof finden und Bischof haben. Das habe ich immer schon gesagt. Das Schwierige ist, wenn man selber in diesem Amt ist, wird es so dargestellt, gut nachvollziehbar, dass der für sich selber hat. In ein paar Jahren ist er dann nicht mehr da, aber wir brauchen, wie der Gemeinde auch, in der Gemeinde brauchen wir auch Bischöfin und Bischöf. Wir sagen dann Gemeindepfarrer, die als Einzelpersonen das Gesicht geben. Nicht als Kollegium. Das Kollegium gibt es ja auch noch, das ist Kirchenpflege. Aber es muss auch Einzelpersonen haben. Und das haben wir in der neuen Verfassung auch. Und dass man dem nicht Bischof sagt, war von Anfang an klar gewesen. Aber dass es drinnen ist, das ist meine grosse Genugtuung.
Danke vielmals, das war der Godi Locher. Merci vielmals.